Brüder und Schwestern im Herrn, Sie erinnern sich, dass ich an Christi Himmelfahrt ja begonnen habe, einen Diskurs durchzuführen durch die Heilsgeschichte. Ganz einfach deswegen, weil in unserem Bewusstsein allgemein es da halt einen Haufen von Festen und gefeierten Ereignissen gibt innerhalb eines Kirchenjahres, aber die scheinen alle so irgendwie so zusammenhanglos da nebeneinander und hintereinander zu stehen, ohne dass man eigentlich zunächst eine Agenda, ein Anfang und ein Ziel zu sehen vermag. Ja, das vermutet man eigentlich noch nicht einmal. Naja, da feiert man das und man weiß, wie man das macht. Man hat es ja dann so gelernt, man weiß, was Sitte ist, man weiß, was üblich ist, dann wird das so gemacht und wenn es fest rum ist, dann räumt man halt den ganzen Kram und die Utensilien wieder auf die Seite, bis dann im nächsten Jahr. Ich hatte in diesem Zusammenhang ja gesagt, dass ursprünglich nicht nur Vater und Sohn, sondern dann eben auch mit der Erschaffung des Menschen, diese Menschen in einem inneren Lebensstrom miteinander verbunden waren, der in dem Moment abgerissen ist, als die Stammeltern im Paradies gesündigt haben. Da haben sie sozusagen diesen Lebensstrom gekappt, sich von ihm abgenabelt und jetzt waren sie davon getrennt. Das ist dann auch die Folge, dass der Mensch sterben muss. Das will aber Gott nicht. Und so, ich rekapituliere jetzt nur ganz kurz, was ich an Christi Himmelfahrt gesagt habe. Und ich denke, es langweilt auch niemanden, denn so tief eingegraben hat es wahrscheinlich in Sie noch nicht, dass Sie es nicht noch ein zweites Mal hören könnten, ohne dass es Sie jetzt totsterbens langweilig macht. Gott schickt dann seinen Sohn der abgestürzten Menschheit hinterher und das geschieht eben in der Menschwerdung, bei der Verkündigung und mit seiner Geburt an Weihnachten. Und der Herr stirbt unseren Tod, den wir uns zugezogen haben durch die Sünde, als unabwendbare, unvermeidliche Folge der Sünde. Und er besiegt diesen Tod, zerreißt jetzt seinerseits den Tod bei seiner Auferstehung an Ostern. Das ist Ostern, der Sieg Christi über den Tod, das Zerreißen der Macht des Todes, auch für uns. Und jetzt fährt er 40 Tage später zum Vater auf und schließt sozusagen diesen Lebensstrom wieder, diesen Kreislauf göttlichen Lebens, den der Mensch im Paradies durch seine Sünde zerrissen hat. Und ich sagte es ja schon vorhin, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass das eben nicht das Privatvergnügen des Herrn war, sondern dass das alles um unsertwillen geschieht. Und das wird heute ansichtig. Denn heute wird uns genau dieses göttliche Leben an Pfingsten und jedem Einzelnen von uns im Sakrament der Taufe dann nach Pfingsten seit 2000 Jahren dann dieses göttliche Leben geschenkt als Teilhabe am göttlichen Leben Jesu Christi und dem Leben Gottes, des dreifaltigen Gottes überhaupt. Denn der Herr ist ja nicht nur als wahrer Gott in den Himmel aufgefahren zum Vater, so wie er vom Himmel gekommen ist in den Schoß der Jungfrau, sondern er ist ja aufgefahren als wahrer Mensch und wahrer Gott, hat mitgenommen, was er aus dem Schoß und in dem Schoß der Jungfrau Maria angenommen hat, nämlich unsere wahre menschliche Natur, und hat die ja selbst schon durchtränkt mit seiner wahren göttlichen Natur, ohne dass deswegen die menschliche Natur in ihrem Wesen und ihrem Charakter aufgehoben würde. Die wahre menschliche Natur Christi ist und bleibt wahre menschliche Natur und seine wahre göttliche Natur, wahre göttliche Natur. Da gibt es kein Durcheinander und kein Mix, ungetrennt und unvermischt vereint in der zweiten der drei göttlichen Personen, wie das Konzil von Chalkedon 451 sagt. Heute werden wir einbezogen durch die Sendung des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und da ist ja dieser Bogen, von dem ich auch schon an Christi Himmelfahrt diese Analogie von Pfingsten zur Menschwerdung Christi bei seiner Verkündigung. Bei der Verkündigung kommt das ewige Wort Gottes, die zweite der drei göttlichen Personen, in der Kraft des Heiligen Geistes in den Schoß der Jungfrau und wird dann geboren als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und was geschieht heute an Pfingsten? Da kommt der Heilige Geist in die Herzen aller, die der Botschaft des Herrn glauben. Das heißt, die der göttlichen Offenbarungswahrheit glauben. Von denen ergreift der Geist heute an Pfingsten Besitz. Und da sehen Sie schon die Analogie. Gott wird Mensch, damit der Mensch vergöttlicht wird. Das ist unsere Perspektive. Vergöttlichung. Wir sind doch schon gottähnlich geschaffen. Es gibt keine größere Weise der Gottähnlichkeit als eben diese Vergöttlichung, von der ich immer wieder spreche, damit das auch sich einschleift bei uns in unser Bewusstsein. Wir sind zur Vergöttlichung bestimmt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie sehen also, Pfingsten ist sozusagen ein Analogiefest zur Verkündigung, oder wenn Sie dann auch noch wollen und hinzunehmen wollen zu Weihnachten, zur Menschwerdung. Verkündigung und Weihnachten, Menschwerdung Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Pfingsten, Vergöttlichung des Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes. Oh, ist das wunderbar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich komme da ins Schwärmen. Vielleicht halten Sie mich für verrückt, aber heute darf ich vielleicht dann entschuldigenderweise sagen, es ist Pfingsten. Vielleicht bin ich trunken vom Heiligen Geist, wie es denn ja auch vorgeworfen wurde, den Aposteln. Das sollten wir aber alle sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir alle sollten trunken sein vom Heiligen Geist. Dazu müssen natürlich die Herzen aufgehen. Dazu muss Glaube da sein. Wenn ich das alles nur so für ein Märchenbuch halte und so weiter, wenn ich Christentum nur für eine schöne Feder am Hut halte, so wie in Gamsbad oder sowas, ja, mei, dann können Sie es eh einstampfen. Der hat dann oder hätte davon noch nichts begriffen. Merken Sie, die Heilsgeschichte, die hat so etwas wie einen Jojo-Effekt, ne? Oder so eine Jojo-Kurve. Der Mensch, der abstürzt, Gott, der ihm nachgeht, dann Himmelfahrt, dann Geistsendung. Und was passiert jetzt? Wozu werden wir anfanghaft vergöttlicht, um immer mehr Christus in uns Gestalt annehmen zu lassen, um dann selbst in die himmlischen Wohnungen eingehen zu können? Denn unsere Heimat ist der Himmel und nicht die Welt. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da muss ich noch etwas anderes vorher sagen. Es kommt in den heutigen Texten nicht vor, aber im Text vom vergangenen Sonntag, der ja praktisch die Pfingstnovene, diesen Zeitraum von 9 Tagen im Blick hat und beschreibt, da ist also die Mutter Gottes in der Mitte der Apostel und an Pfingsten sind dann, das kann man leicht überhören, etwa 120 Leute an einem Ort. Von den 120 haben wir nichts gehört heute, aber dass die alle an einem Ort an Pfingsten versammelt waren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, 120, denken sich da was bei? Naja, was soll so eine Nachricht? So eigentlich ein banal, wen interessiert denn sowas, 120? Und wenn es 150 waren, ist es auch gut, ne? Interessiert uns genauso wenig. Ich darf das mal gerade so beiholen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, rein mathematisch, was ist 120 als Zahl? 10 mal 12. Oder ich sollte vielleicht besser sagen, 12 mal 10. Mathematisch ist das dasselbe, aber die Zahl 12 ist so entscheidend. Am Anfang der Kirche 120. 12 mal 10. Und bei der Vollendung der Kirche, wie viel sind es da? 12 mal 12.000 aller Heiligen. Die Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Aus allen Stämmen Israels 12.000. 12 mal 12.000 sind dann 144.000. Ich habe an Christi Himmelfahrt von dem neuen Israel gesprochen, das alte, das auf dem biologischen Fundament der 12 Söhne Jakobs Israels gegründet war, aber deswegen die Nachwahl des Matthias, das neue Israel, geistlich gezeugt, nicht mehr biologisch, durch die Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese 144.000, das ist also sozusagen eine Potenz. 12 mal 12 mal 1000. Was ist da die Botschaft bei dieser banalen Mitteilung von 120, wenn man sie nachher wieder vergleicht und Beziehung setzt, korrespondieren lässt mit der Offenbarung? Das heißt, am Ende wird die Kirche nicht etwa untergegangen sein, sondern sie wird eine riesige Potenz ihrer Ursprungszahl sein. Und zwar auf der Zwölferbasis, auf der Basis und dem Fundament der 12 Apostel. Das macht die Authentizität der Kirche aus, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das heißt ihre Apostolizität. Wir glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Was heißt denn das apostolisch? Das bedeutet zunächst einmal eben aufgebaut sein auf dem Fundament der 12 Apostel. Und die Vollendung der Kirche, die 144.000 als Potenz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wird dann auch nur auf dem Zwölferfundament stehen können und nicht auf einem von Menschen erfundenen. Wo die Botschaft nicht mehr apostolisch ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist sie auch nicht mehr katholisch. Die Botschaft und die Wahrheit der Botschaft ist nicht uns zur Verfügung gegeben. Das ist keine Knetmasse, das ist keine Gestaltungsmasse, wo wir dann schön unsere Manifestanten daraus machen können, unsere Ideen verwirklichen können, sondern die wird uns angeboten, dass wir uns entscheiden, ich nehme sie bedingungslos an oder ich lehne das ab. Aber es gibt keine teilweise Ablehnung. Ich kann das Paket nur als Ganzes annehmen oder wenn ich versuche, da irgendwelche mir angenehmen Fragmente rauszupulen. Nix. Es gibt keine halben Wahrheiten, es gibt keine fragmentarischen Wahrheiten, sondern Wahrheit ist, wenn sie Wahrheit ist, mit sich selbst identisch ist, immer die ganze Wahrheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also auf dem Zwölferfundament zu stehen, das bedeutet eben auch, in der Wahrheit zu stehen. Der Geist, der heute gesandt wird an Pfingsten, ist der Geist der Wahrheit, der göttlichen Wahrheit, dem wir deswegen auch glauben müssen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wem glauben wir alles? Da kommt der X und der Y und der Z in, was weiß ich, in den Nachrichten oder in der Talkshow oder so etwas. Der wird präsentiert als Wissenschaftler, als Professor und die Leute versinken eigentlich vor Ehrfurcht und Andacht vor ihm. Mit Wissenschaft ist noch lange nicht gesagt, dass der auch die Wahrheit sagt. Und auf die kommt es an. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir machen unsere Honneurs vor Titeln, entsprechend einer bürgerlichen Gesellschaft. Es geht nicht um Personen, es geht um eine sachliche Wahrheit, nüchtern und trocken, ohne Wenn und Aber. Ganz einfach. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nur was auf dem Fundament der Apostel steht, dieser 12, die ja so bedeutsam ist, diese Zahl. Nur diese Kirche ist authentisch und ist legitim. Alles andere nicht. Und nur das, was legitim ist, weil es eben die Wahrheit ist, darf auch den Anspruch stellen auf Katholizität. Was ist denn das, Katholizität? Katholisch Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, katholisch, das ist nicht einfach nur eine Bezeichnung zur Unterscheidung von evangelisch oder protestantisch oder muslimisch oder buddhistisch oder was weiß ich alles was, sondern was heißt denn katholisch? Das in griechischen Worten heißt so viel katholon, über das Ganze sozusagen umspannend, umfassend, allgemein. Könnte man es noch ein bisschen farbloser dann vielleicht sagen. Das ist der Anspruch, der im Grunde genommen hinter diesem Wort katholisch steht. Und ein Anspruch, den die katholische Kirche eben auch erheben muss, ganz intolerant. Weil sie für eine göttliche Botschaft und nicht für menschliche Fantasien steht. Offenbart durch Christus und durch den Heiligen Geist, der die Kirche in die ganze Wahrheit einführt. Sie merken, wie fundamental das ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die katholische Wahrheit ist alles andere als tolerant. Sie kann es auch gar nicht sein, wenn sie sich nicht selbst in Frage stellen will und sich selbst noch ernst nehmen will. Und warum muss sie nicht tolerant sein? Weil sie eben keine menschliche Weltanschauung oder Philosophie oder nennen Sie das, wie Sie wollen, ist, wie das andere auch, sondern weil es um göttliche Botschaft geht, um göttliche Wahrheit, über die ein Mensch nicht verfügen kann und die der katholischen Kirche als Ganzer von Christus, ihrem Herrn, anvertraut wurde. Auch das ist ganz wichtig, einmal wieder zu sagen. Ich habe es diese Woche im Zusammenhang mit dem Evangelium, ich glaube es war am Freitagabend, gesagt, zu dem Anspruch der katholischen Kirche, fast möchte man sagen, dem Alleinvertretungsanspruch der katholischen Kirche. Warum? Wenn Sie das gefragt werden, liebe Brüder und Schwestern, werden heute in dieser Welt, wo alles in Frage gestellt wird, Sie sind doch katholisch, sagen Sie mir doch mal, da müssen Sie einfach taff und top drauf sein. Liebe Brüder und Schwestern, werden, der Herr sagt zu dem Petrus, Sie alle kennen die Stelle, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Weide meine Lämmer. Simon, Sohn des Johannes, ich frage dich, liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Weide meine Schafe. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Herr, du weißt doch alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Dann weide meine Schafe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie viele Hirtenstäbe hat Christus? Einen, ne? Oder täusche ich mich da? Ich denke doch nur einen. Und wem gibt er den? Dem Petrus. Und warum gibt er ihm den Petrus? Weil er ihn über alles liebt. Also, apostolische Wahrheit, apostolisches Fundament als Legitimation für den Anspruch auf Katholizität, als Allumfassendheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, braucht ja niemand etwas von uns, wenn wir wirklich aus dem Geist leben, zu befürchten. Doch nichts Schlimmes. Intoleranz, von der ich eben sprach, bedeutet ja niemals, und dürfte es niemals bedeuten, den freien Willen eines anderen Menschen auch nur tangential zu berühren. Der muss absolut frei sein. Die intolerante Wahrheit wird ihm nur angeboten. Fast möchte man sagen, friss Vogel oder stirb, lass es sein. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Heute, an Pfingst mit der Geistsendung, kommt der Heilige Geist eben in diese 120 Gläubigen. Und was wird von denen gesagt? Von ihnen wird gesagt, dass sie aus verschiedenen Völkern kommen, verschiedene Sprachen haben und trotzdem einer den anderen versteht. Das heißt, der Heilige Geist macht nicht etwa wie unsere moderne Politik, egal welche Partei das ist, alles platt und plan. Machen ja schon die biologischen Geschlechter platt und plan, ne? Und erfinden sogar noch neue Geschlechter inzwischen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sondern Der Geist schärft das Profil und die Verschiedenheit, die Einmaligkeit des Menschen. Aber alle kommen in einem Punkt jedenfalls überein. Sie verstehen sich. Warum? Weil jeder dasselbe glaubt, dieselbe Wahrheit glaubt, auf demselben Fundament der Apostel steht. Das ist das, was uns verbindet mit jedem anderen, der eben diesen gleichen Glauben teilt und an die ganze Wahrheit, die uns die Kirche offenbart, die uns Christus ursprünglich offenbart hat. Die Kirche hat ja auch nur von Christus entgegengenommen, nimmt vom Heiligen Geist entgegen. Und jetzt beginnt eben mit dieser Geistsendung sich so etwas wie ein Hebewerk in Bewegung zu setzen. Ein Hebewerk, das nichts anderes ist als dieser Lebensstrom, an den der Heilige Geist die Gläubigen angeschlossen hat und der dann die Gläubigen sozusagen im Laufe ihres Lebens, wenn sie das auch selbst wollen, muss keiner. Ja, das ist wieder die Toleranz der Kirche. Wer nicht will, muss nicht. Kann jeder machen, was er will. Nur kann er nicht mehr sagen, er sei katholisch. Das ist was anderes. Und ihn sozusagen nach oben befördert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, seit Pfingsten muss jetzt dieser kleine Körper der Kirche aus den 120, aber immerhin mit der Mutter Gottes in der Mitte, der muss jetzt weiter wachsen, und zwar quantitativ, das heißt an Zahl mehren, sich mehren durch die Taufe, wie auch in der Kraft des Heiligen Geistes wachsen, wie ein Mensch ja auch wachsen muss. Der Erwachsene ist ja nicht mehr der Säugling, der er war. Dass Christus immer mehr in der Kraft des Heiligen Geistes Gestalt annimmt, in einem geistlichen Sinne, wie er seinem Leib nach Gestalt angenommen hat aus Maria, der Jungfrau. Und wiederum bildet eben damit der Geist, wie schon den natürlichen Leib Christi, seinen mystischen Leib, die Kirche an Pfingsten. Das ist wieder Geburt des Leibes. Das ist eine neue analoge Form von Menschwerdung Christi. Die Kirche als der Christus unter uns bis zum Ende der Zeiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Hebewerk, woran können wir denn das so deutlich im Grunde genommen erkennen? Wir sprechen, jedenfalls hat man früher davon noch was gewusst. Heute, weil man ja nur ein paar Minuten predigen darf, ist da keine Zeit mehr, bestimmt das zu sagen. Wir unterscheiden ja zwischen der triumphierenden Kirche, der leidenden Kirche und der streitenden Kirche. Die triumphierende Kirche ist bereits am Ziel. Die hat sozusagen jetzt vom Hebewerk schon in den Himmel hoch schippern lassen. Die leidende Kirche in einem gewissen Weise auch, muss aber noch sozusagen warten, bis sie ihre Sünden gebüßt haben. Fegefeuer. Aber um dann auch zur triumphierenden Kirche zu gehören. Und wir sind die streitende Kirche. Wir sitzen sozusagen noch im Pfarrkorb, im Paternoster, ne? Wenn Sie so wollen, nach oben. Ist uns das eigentlich bewusst? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, unsere Zeit zwischen Taufe und Tod ist eine Paternosterzeit, wo es eigentlich für uns nach oben gehen soll. Aber so ein Paternoster fährt ja langsam genug, dass man da überall dann wieder aussteigen kann und nicht weniger eben auch aussteigen. Aber das haben die dann zu verantworten. Und da wird dann deutlich die ganze Perspektive des Erlösungswerkes der Menschwerdung Christi und heute auch der Sendung des Heiligen Geistes, in dessen Kraft dann eben der ganze Leib mit allen Gliedern, völlig ausgewachsen, den Christus Gestalt angenommen hat. Sieh den einen Leib mit dem Haupt Christus und damit den ganzen Christus, den Totus Christus repräsentieren, dass der dann die Vollendung ist. Sie merken hier, was hier relevant ist für unsere moderne Zeit. Es gibt ja Leute, die geben der Kirche überhaupt keine Überlebenschance mehr. Ne? Das ist aber Soziologie, hat mit Glauben nichts zu tun. Aber wir lassen uns ja auch von diesem Denken da steuern, liebe Brüder und Schwestern. Ja. Die Kirche kann schon gar nicht untergehen. Schon wegen der triumphierenden Kirche nicht, wegen der leidenden Kirche nicht, höchstens auch wegen der streitenden. Kirche ist doch nicht das allein, was hier unten ist, was sozusagen noch im Paternoster steht und wenn es so nett abgesprungen ist. Sondern der Großteil der Kirche Jesu Christi, der katholischen Kirche, ist im Himmel. Und noch etwas, dann lass es für heute sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir reden gerne von der Kirche von Sündern und die sich aus Sündern rekrutiert. Wer will das bestreiten? Wer will das erst recht bestreiten, in Anbetracht der sexuellen Verbrechen, mit denen wir es eigentlich schon jetzt, zumindest medial, seit 10 Jahren zu tun haben, die uns allen bekannt sind jedenfalls. Sünde bis zum Übel, Speiübel werden, ja? Und trotzdem, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche Jesu Christi ist noch bevor sie Kirche der Sünder ist, eine in der Heiligkeit vollendete Kirche. Wieso das? Kirche ist der ganze Christus, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Haupt ist Christus, mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren. Und wer ist die Herzmitte, der eherne, metallische Kern der Kirche? Die Mutter Gottes, mit Leib und Seele als Immaculata in den Himmel aufgefahren. Dann kommen erst die kleinen und großen Sünderlein, um das mal so ohne etwas da bagatellisieren und banalisieren zu wollen. Die Sünde ist schlimm, sie zerreißt den Lebensstrom zwischen uns und Gott. Die Kirche ist in ihrem Kern schon vollendet, noch bevor ein sündiges Glied ihr eingepfropft wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, soweit einmal etwas dieser Tour d'Horizon. Das ist sozusagen das katholische Draufblicken über alles nämlich. Die Heilsökonomie. Moin, am predigtfreien Pfingstmontag halte ich dann eine weitere Katechese über Pfingsten unter einem ganz anderen Aspekt noch einmal. Liebe Brüder und Schwestern, Herren, das ist alles so großartig, so wunderbar, so von Reichtum strotzend, dass er eigentlich 100-mal so lang reden müssten, um auch nur ein Hundertstel von dem zu sagen, was es da zu sagen gäbe. Amen.